Ich möchte heute eben eine Botschaft bringen zum Thema eben dieser 14. Vers. Schauen wir uns das genauer an miteinander. Und ich schaue, dass ich das genau richtig hier habe. Engel sind real. Wir hören sehr viel von Engeln und nicht das vieles, was wir hören über Engeln, ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt uns aber, die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, dass es wirklich Engel gibt. Diese Engel sind geschaffene Wesen Gottes. Und ich möchte heute, dass wir in diese Welt der Engeln eintreten, dass wir uns mit den Engeln ein bisschen auseinandersetzen und was sie damals erlebt haben und was wir daraus lernen sollen, weil Gott aus seiner Gnade dafür gesorgt hat, dass an diesem Abend, in dieser Nacht, die himmlische Herrscher erschienen sind mit einer Botschaft, die für uns bis heute noch gilt. Ich hoffe, du verstehst, Engel sind wahre Wesen, die existieren. Ich hoffe, du verstehst, dass diese Engel uns auch sehen. Schauen wir ganz kurz an, wer diese Engel sind. Gottes Wort öffnet für uns Dimensionen, die wir nicht wahrnehmen können. Ihr wisst wer einen Hund hat, Hunde können gewisse Töne wahrnehmen, die wir nicht wahrnehmen können. Und es gibt auch gewisse andere Sachen, die wir wissen vorhanden sind. Der Wind weht, wir sehen den Wind nicht, aber es gibt den Wind. Es gibt Wellen heute in diesem Raum. Wir haben ein WLAN-Gerät drüben. Wellen sind hier voll im Zimmer. Siehst du Wellen? Gar nicht. Die sind aber vorhanden. Engel sind auch real, auch wenn wir sie nicht sehen können. Und das Wort sagt uns, dass ab und zu hat Gott die Augen der Menschen geöffnet, damit die Menschen auch diese Engel sehen können. Und wir haben heute so einen Bericht vor uns. Betrachten wir als erstes kurz, wer die Engel überhaupt sind. Engel sind laut Psalm 148, Verse 1 bis 5, geschaffene Wesen. Es steht da, dass sie eigentlich, Jesus selbst sagte, meine ich, in Markus 12, 25, dass sie nicht sind wie wir. Diese Engel sind, können sich nicht vermehren. Jeder Einzelne sind Unikate, geschaffen von Gott. Engel sind unzählbar. Im Zahl, Daniel Kapitel 7, Vers 9 bis 10 sagt, es ist tausend von Tausende, aber Zehntausende mal Zehntausende von Engeln gibt. Da sind wir schon in den Millionen von Millionen Bereich von Engeln. Engel sind geistliche Wesen, nicht materielle Wesen. Hebräer 1, 14 sagt, dass sie dienstbare Geister sind. Sie haben keinen Körper, materielles Körper wie du und ich. Sie sind geistliche Wesen. Aber dann sagt natürlich auch in Hebräer 1, Vers 14, dass sie dienstbare Geister sind. Das heißt, sie dienen, sie haben eine Aufgabe, sie sind Bote Gottes, die Gott dienen. Jesus selbst verrät uns, dass die Engel Namen haben. Weil als Jesus mit gefallenen Engeln gesprochen hat, damals in Gadara, wo ein Mensch von Dämonen, gefallenen Engeln, besessen war, stellte Jesus die Frage: Wie lautet dein Name? Und die Antwort, die er bekommen hat, war Legion, weil wir viele sind. Engel, sowohl Dämonen als auch gerechte Engel, haben Namen. Sie haben auch einen Willen. 2. Timotheus 2, Vers 26 sagt, dass Satan, der höchstgeschaffene Engel und auch der gefallen ist und die Dämonen mit sich gezogen hat, dass Satan einen Willen hat. Und dass es möglich ist, dass wir von ihm gefangen werden könnten nach seinem Willen, weil er eine Absicht hat für dich und für mich. Und Jesus verrät uns auch, was für eine Absicht er hat in Johannes 8, Vers 44, wo er sagt, dass Satan ein Lügner ist und ein Mörder und die Wahrheit wohnt nicht in ihm. Er ist aber ein gefallener Engel. Daraus lernen wir, dass Engel doch eine gewisse Möglichkeit haben, einen Willen, Entscheidungen zu treffen. Spannend ist auch, dass in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12 Petrus uns verrät, dass Engel lernen können. Dass die Engel uns Menschen anschauen und beobachten und die haben etwas, sie begehren, in manche Dinge hineinzuschauen. Sie möchten gerne verstehen, sie möchten gerne lernen. Wie ist das? Sogar Engel sind nicht allwissend wie Gott, die sind geschaffene Wesen. Auch Engel können lernen und sie beobachten, was der Schöpfer, der sie auch geschaffen hat, was Gott tut, sie lernen. Lukas 1, 19 und 15, 10 sagt, dass Engel stehen vor dem Angesicht Gottes. Wir lesen auch in Jesaja Kapitel 6, dass die Engel vor Gott stehen und eine gewisse Art von Engeln ständig ausruft, heilig, heilig, heilig. Was für wunderbare Wesen. Das heißt, sie erleben den Gegenwart Gottes persönlich und direkt. Sie sehen Gott an, die heilige, gerechte Engel. Diese wunderbaren Engel haben sehr viel erlebt. Was haben die Engel alles erlebt? Eine sehr interessante Stelle in Hiob. Hiob 38 sagt uns, dass die Engel damals dabei waren bei der Schöpfung. Gott spricht mit Hiob und erzählt, was verstehst du über meine Schöpfung? Warst du da, als ich das gemacht habe? Und zum Schluss sagte, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Das ist eine Erwähnung der Engel. Die Engel wurden geschaffen irgendwann bevor dieser Schöpfungsakt Gottes. Und als Gott diese Welt und der Mensch geschaffen hat, jubelten die Engel. Sie haben das miterlebt. Wir wissen nicht genau, wann das passiert ist, aber irgendwann haben die Engel auch miterlebt, wie Satan sündig geworden ist und wie Satan dann eben von Gott aus dem Himmel vertrieben wurde mit den gefallenen Dämonen, den ungerechten Engeln. Jesus sagte, dass er gesehen hat, wie Satan aus dem Himmel gestürzt ist. Engel haben auch damals beobachtet, haben auch gesehen, was dann mit den ersten Menschen passiert ist, als Adam und Eva im Garten Eden waren. Und ein Engel, ein gewisses Tier, das schlangenähnlich war, besessen hat und mit Eva gesprochen hat, Eva betrogen hat und dann Adam gefallen ist. Und die haben sicherlich damals gedacht, jetzt ist es auch für den Menschen vorbei. Für die gefallenen Engeln hat Gott die Hölle geschaffen. Für Satan und für seine Engel. Es gab keine Rettungsmöglichkeit für die gefallenen Engeln. Das ist alles, was die Engel wussten. Aber an diesem Moment, wo der Mensch gefallen ist, wo Gott den Menschen sucht, wo Gott sagt, Adam, wo bist du? Dann kommt eben 1. Mose 3, Vers 15 vor und die Engel hören, dass Gott sagt, die Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten und sie kriegen etwas mit, sie lernen etwas. Oh doch, es gibt Hoffnung für Menschen. Satan hat ein Ende. Satan wird hier nicht herrschen. Und dann schauen sie, was dann danach kommt, wo Gott verspricht, dass er einen Retter gibt, der Sintflut ist gekommen und dann durch Sem kommt der Retter und dann kommt durch Abraham der Retter und sie merken, wie gnädig Gott ist, dass Gott die ganze Welt durch Abraham segnen wird. Und dann merken sie, wie sündig aber die Menschen geworden sind und dass Gott wieder eingreifen muss. Und Engel gehen nach Sodom und Gomorra und Engel versuchen dort festzustellen, was ist hier los. Und die Engel mussten Lot eigentlich aus dieser Stadt befreien. Engel haben die, wie tief der Mensch in Sünde fallen kann, miterlebt. Und dann sehen sie, dass Abraham Isaak als Sohn bekommt und Jakob wird ausgesucht als den Diener Gottes, um den Messias zu schicken und nicht Esau. Und dann sehen sie, dass aus Jakob, der umbenannt wurde als zu Israel, dass Jakob auch dann Söhne bekommen hat und aus dem Stamm Juda kommt der Messias. Das alles merken sie, sie leben das mit. Und dann lernen sie, dieser Stamm Juda hat auch dann König David und aus König David wird der Messias kommen. Dann merken sie, wie König David treu war, obwohl er gesündigt hat. aber danach die Könige von Israel nicht treu geblieben sind und Gott muss sogar Israel jetzt aus dem Land vertreiben und ins Exil schicken. Und als sie im Exil sind, Engel sprechen oft, werden oft von Gott gesandt, um die Zukunft zu offenbaren. Und liest du Daniel, merkst du, dass Engel kommen und erzählen Daniel, wie es weitergeht. Daniel erlebt Gottes Wort im Exil. Engel merken, was da los ist und sie sehen, dass Gott einen Plan hat. Dann kommt Israel zurück ins Land, sie erleben alles mit. Und dann sagt Gott zu Gabriel, geh und besuch ein kleines Mädchen. Es ist soweit. Jetzt ist die Zeit. Such Maria aus. Geh hin und sag Maria, was jetzt passieren wird. Die Engel sehen das. Gabriel geht hin und erzählt Maria, ein Wunder wird gerade passieren. Wir haben es gesehen, als Gott Adam diesen Same der Frau versprochen hat. Und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt der Erlöser. Jetzt kommt der Messias. Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und sie wird schwanger durch den Heiligen Geist. Und dann, nach den normalen Schwangerschaftszeiten, kommt es zu dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden. Und die Engel schauen zu und sehen, wie Gott auf dieser Welt geboren wird. Gott, wahrer Mensch. Ein Wunder. Der Engel kam und wurde von Gott geschickt und sagt, jetzt müsst ihr den Hirten davon erzählen. Und was sagt dann der Engel? Der Engel sagt, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Messias. Christus bedeutet der Messias, der Gesalbte, der Versprochene, der im Alten Testament von Adam an versprochen wurde. Er ist da. Er ist da. Der Christus, der Retter. Und das sei für euch ein Zeichen. Ihr würdet ihn, das Kind finden, im Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Wie ist er gekommen? Nicht als König, nicht als großer Held. Er kam als armes Kind in dieser Welt. Er liegt in einer Krippe. Er ist in Windeln gewickelt. Geh hin. Der ist Gott, der Mensch geworden ist. Und in diesem Moment, können die Engel nicht mehr schweigen. Sie können nicht ruhig zuschauen. Sie können nicht einfach da in der Realität bleiben und sehen, was hier auf Erden passiert und so tun, als ob da was Alltägliches passiert. Ja, schon wieder irgendjemand auf der Welt gekommen. Es ist schon so millionenmal passiert. Nein, das ist niemals passiert. Das ist niemals in der Vergangenheit passiert in dieser Art und Weise. Gott, Immanuel, Gott mit uns. Und in diesem Moment steht da, dass die Herrscher, die Menge der himmlischen Herrscher lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ich glaube, wenn wir diese Stelle betrachten heute, wir wollen eben betrachten, was Gott uns durch diese drei Teile dieser Botschaft mitteilt. Du sollst das Christus-zentrierte Weltbild der Engeln persönlich annehmen. Was ist los in dieser Welt? Wozu gibt's diese Welt? Was macht Gott in dieser Welt? Die Engel sagen uns klipp und klar. Das Problem, das wir natürlich haben, ist, dass unsere Wahrnehmung eingeschränkt ist. Du hast keinen Engel gesehen und ich auch nicht. Die sind vorhanden. Aber Gott offenbart uns in seinem Wort, was die Realität, was die Wahrheit tatsächlich ist. Und die Engel, die im Gegenwart Gottes stehen, die alles von Anfang an miterlebt haben, die Zeugen sind der Gnade und der Größe Gottes, die sagen uns etwas durch das Wort Gottes, das wir ernst nehmen dürfen, das für uns eine große Freude vorbereitet, wie André in der Eröffnung gesagt hat. Und wie wir das Vorrecht haben, zu verstehen durch das Wort Gottes, dass wir Grund zur Freude haben. Wir bilden uns das nicht einfach ein, weil wir freudig sein möchten. Wir betrügen uns selbst nicht, weil wir halt schwach sind und brauchen eine Krücke. Ja, wenn du Jesus brauchst, dann okay. Ich brauche ihn aber nicht, sagen manche. Wir sind bereit, wir wollen uns mit der Realität in Übereinstimmung bringen. Mit der Realität, die diese Welt von Gott geliebt ist und dass Gott gut ist und seine Herrlichkeit zeigt. Und dass wir daraus einen Grund zur Freude haben, dass uns nicht nur zu Weihnachten, sondern jeden Tag begleiten darf. Hab ein christuszentriertes Weltbild, so wie die Engeln. Alles dreht sich um Jesus Christus. So diese Engeln in der Nacht haben diese wunderbare Botschaft verkündigt. Sie haben die Hirten darauf aufmerksam gemacht. Leute, es passiert was Großes in eurer Gegend. Ihr könnt das nicht ignorieren. Und wir wollen eben diese drei Dinge betrachten. Ich glaube, dass wenn wir diese Stelle anschauen und diese Engel erscheinen, es waren nicht ein Teil der himmlischen Herrscher, weil es steht da, dass die Menge der himmlischen Herrscher erschien. Ich glaube, dass in dieser Nacht alle gerechten Engel gemeinsam diesen Lobhymne gesungen oder ausgesprochen haben, weil keiner schweigen konnte. Und alle der gefallenen Engel mussten zuschauen und erkennen, unsere Zeit ist begrenzt. Der Retter ist gekommen. Vielleicht stellst du die Frage, wenn es so viele Engel waren, wie konnte es sein, dass nur die Hirten diese Engel gesehen haben? Weil natürlich war der Himmel voll von vielen Engeln. Und die Antwort darauf lesen wir in 2. Könige, wo der Diener Elisa die Engel gar nicht gesehen hat, aber auf einmal betet der Prophet Elisa und sagt, Herr, bitte öffne ihm die Augen. Und auf einmal sieht er in den Bergen umherum, dass sie voll sind mit Engeln. Und was Gott hier tut, ist, er öffnet die Augen der Hirten und sie sehen das. Und die anderen Menschen haben die Augen immer noch zu. Es ist eine Offenbarung Gottes an die Hirten. Und wir dürfen da miterleben, was sie damals gesehen haben. Alle heiligen Engel sagen als erstes, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Christus zeigt dir die Herrlichkeit Gottes. Es kommt heute immer wieder die Frage vor, wo ist Gott? Wo sehe ich Gott? Schau diese Welt an. Schau, wenn du die Welt anschaust, dann siehst du die Auswirkungen von Satan. Du siehst die Auswirkungen der Sünde. Du siehst die Auswirkungen der Wirkung der Rebellion gegen Gott. Willst du wissen, was Gott tut? Willst du Gott sehen? Willst du die Herrlichkeit, das, was Gott trennt von allem anderen, seine höchste, wunderschönste Eigenschaften, das ihm zu Gott macht? Wie willst du das sehen? Schau Jesus an. Schau Christus an. Schau, was Jesus uns Menschen gibt. Die sagen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Im Himmel ist die Herrlichkeit Gottes klar deutlich zu sehen. Alle im Himmel wissen, Gott tut ein Wunder hier. Gott tut was Großartiges. Es ist herrlich, was da im Bethlehem, in diesem Stall dort vorkommt. Es ist großartig. Später spricht das Wort über diese Herrlichkeit der Errettung. Der Retter ist geboren. Was sagt uns Epheser 1, Vers 14? Er ist das Unterpfand unseres Erbes bis zu der Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. seiner Herrlichkeit. Oder Kapitel 1, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten, in Christus. Das ist Herrlichkeit. 2. Korinther 8, Vers 9 steht, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist Herrlichkeit. Das ist, was für einen Gott wir haben. Es ist ein Gott, der bereit ist, sich zu erniedrigen. Er ist so stark und so mächtig, dass er sogar einer von uns werden kann, ohne dass er dadurch in irgendeiner Art und Weise in seiner Herrlichkeit eingeschränkt oder begrenzt wird. Vielmehr offenbart er uns die Herrlichkeit. Und es steht, dass niemand hat den Vater gesehen, aber wir haben den Sohn gesehen, der den Vater kennt. Und wenn du wissen willst, wer Gott ist und was für einen Gott wir haben, schau Christus an. Du siehst die Herrlichkeit Gottes. Was für eine wunderbare Realität. Der zweite Grund, dass wir sehen, nicht nur in dieser Nacht zeigt Gott seine herrliche Eigenschaften, seine Größe, indem er sich mit uns verbindet. Er bringt uns als Menschen wahren Frieden. Christus bringt dir wahren Frieden auf Erden. Friede auf Erden. Was wird heute überall ständig als Thema besprochen? Weltfrieden. Wir brauchen Frieden. Wie können wir Frieden schaffen im Nahosten? Wie können wir Frieden schaffen im Krieg in der Ukraine? Wie können wir Frieden schaffen irgendwie in den Familien? Es gibt jetzt zu Weihnachten wahrscheinlich auch Menschen, kennt ihr, wo in Familien kein Frieden herrscht. Vielleicht gibt es auch in deiner Erfahrung familiäre Beziehungen, wo du wünschtest dir, das würde dich so sehr gefallen, dass es dort Frieden herrschen würde, aber dort herrscht kein Frieden. Dort herrscht Krieg oder Spannung oder Schwierigkeiten. Wie kommt Frieden? Ich glaube, die Welt, die Menschen haben ziemlich klar und deutlich über die Jahrtausende hindurch gemerkt und bewiesen, dass in eigener Kraft es unmöglich ist, dass wir Menschen Frieden miteinander haben, dass wir Friedensstifter sind. Unser sündiger Fleisch führt dazu, dass wir so handeln wie der Fürst dieser Welt. Und das, was wir brauchen, ist ein Retter. Jemand, der unser Herz verändert. Damit wir nicht unseren Neigungen, unseren sündhaften Wünschen folgen, sondern die Herrlichkeit des Herrn. Der Friedenfürst ist gekommen, Jesus Christus. Und was Christus tut, ist, er verändert unsere Herzen. Stellt euch vor, die Engel sahen Frieden auf Erden. Sie merken, es herrscht im Himmel sogar geistlicher Krieg zwischen die Engel Gottes und zwischen eben die Engel Satans, die Dämonen. Lies Daniel und du merkst, dass es sogar in geistlicher Welten ein Krieg herrscht. Lies Epheser 6 und du merkst, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Es gibt einen geistlichen Kampf in dieser Welt. Aber die Engel sehen, es gibt die Möglichkeit, dass Frieden kommen kann. Was für eine Gnade. Die haben jetzt Streit mit oder Krieg erlebt mit Engels Wesen. Sie schauen die Welt an, sie sehen, wie viel Krieg und Streit in der Welt herrscht und sie merken, aber Gott hat jetzt die Lösung gebracht, die Lösung gegeben. Und stellt euch vor, dass alle Menschen dieser Welt würden Jesus Christus als Herr und Heiland annehmen und nicht nur Namenschristen werden, sondern genau als Herzen, mit veränderten Herzen, Jesus nachfolgen als Herr. Sie würden als erstes die Frage stellen, Herr, wie kann ich dienen, wie kann ich lieben? Wie würde sich das auswirken auf Familienstreit oder Streit zwischen Nationen? Ein verändertes Herz verändert vieles. Der Friedefürst ist gekommen und die Engel schauen auch und sehen, weißt du, Gott hätte uns als seine Bote, als seine Diener schicken können und einen irdischen Frieden erzwingen können. Ist dir das jemals eingefallen? Es gibt mehr als genug Engel, um die Welt zu erobern, um die Menschen zu braves Leben zu erzwingen. Er hätte die Engel einsetzen können. Er hätte sagen können, okay, Michael, schick dann deine ganze Engel nach Erden und jeder, der böse ist, sperr den ein und die, die nicht mitmachen, sperr die ein, bis sie bereit sind mitzumachen. Jetzt wird es Ordnung geben. Macht er nicht. Warum? Weil er durch seinen eigenen Sohn uns verändern will. Er gibt uns die Möglichkeit, freiwillig einen neuen Herzen zu haben, wo dieser Friede nicht erzwungen ist, sondern wo es im Glauben und mit Dankbarkeit angenommen werden darf. Als Liebesantwort auf Gottes Gnade. Sie verkündigen, dass Gott ein Gott ist, der Versöhnung bringen kann, der Frieden gibt. Wer Gott kennt, ist auch dann mit Gott versöhnt durch Christus. Und so kann man sich auch mit anderen Menschen versöhnen. Wer Gott kennt in Christus, wer in Christus neu gemacht wurde, ist, ihm wurde auch alle seine Sünden vergeben. Wenn du an Jesus glaubst, sind alle deine Sünden unter dem Blut Jesu. Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich, er ist leicht und sanft. Ich gebe dir Ruhe für deine Seele. Und wenn du Jesus annimmst als Herr in deinem Leben, sagt uns, dass er treu und gerecht ist, uns alle unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Wer Jesus kennt, versteht, was es bedeutet, Vergebung zu erleben. Und ist aus dieser Stärke, aus dieser Kraft in der Lage, durch seine Kraft andere Menschen auch Vergebung zu schenken. Wer Gott liebt und ehrt, will nicht mit anderen Menschen streiten. Wie ist es in deinem Herzen zu Weihnachten, wo wir darüber nachdenken, dass Jesus gekommen ist, damit wir Frieden haben können? Gibt es irgendjemanden in deinem Herzen, den du nicht vergeben kannst? Tust du dir schwer, Gott zu verstehen? Denk darüber nach, dass Jesus kam, damit du Frieden haben kannst. Schau auf ihn. Lerne, wer er ist, mehr und mehr. Die Engel wissen das. Die Engel haben es sehr klar und deutlich gesagt. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Frieden, Friede auf Erden. Und diese Friedensmöglichkeit zeigt uns unser dritter Sache aus dieser Stelle, die uns so sehr ermutigt und die uns wirklich stärken darf. Wie betrachtet Gott dich? Wenn Gott dich anschaut, wenn Gott mich anschaut, was ist sein Wunsch? Was ist sein Grund, sozusagen seine Grundeinstellung? Schaut er uns Menschen an und sagt, boah, ich hasse die? Nein. Was beweist uns Christus? Es beweist uns, dass Gott dich wirklich liebt. Die ganze Welt. Er liebt alle. Weil es steht, unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Es gibt manche Leute heute, die behaupten, Gott liebt nicht alle Menschen, nur ein Teil davon. Aber diese Stelle sagt uns in ein paar Verse davor, diese wunderbare Freudebotschaft, die soll dem ganzen Volk widerfahren. Das heißt wirklich, alle Völker, alle Menschen soll verstehen, Gott ist gekommen, damit wir einen Retter haben. 1. Johannes 2 sagt, dass er die Sühnung, diese Tilgung für unsere Sünden ist, aber nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Und Johannes 3, Vers 16, weiß und kennt jeder Gott, denn so hat Gott die Welt geliebt. Und manche wollen mit diesem Wort Welt herumspielen und sagen, das heißt nicht Welt, das heißt nur ein Teil der Welt. Das Wort heißt die Welt, alle Menschen. Gott liebt alle. Wo willst du schauen? Und um die Frage zu beantworten, wie viele Menschen liebt Gott, du kannst diese stellen, aber du kannst auch die Engel fragen. Weil die Engel sehen, was da los ist. Und die Engel sagen, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Willst du wissen, was Gott will? Was Gott tut? Er gibt einen Ausweg für alle Menschen. Nur du und ich müssen das wahrnehmen. Und wenn wir den Ausweg durch Christus ablehnen, dann stehen wir vor Gottes Gericht. Und wenn Gott als Richter mit uns umgehen muss. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Sünden gereinigt zu bekommen durch das Christus, durch den, den Gott geschickt hat, den er versprochen hat und dann geschickt hat für unseren Wohl. Wenn wir das ablehnen, dann muss Gott unser Leben anschauen. Und wenn du glaubst, dass du gerecht und heilig bist vor Gott, Gott als heiliger Richter wird dich und mich, wenn wir keinen Retter hätten, er wird uns zu Recht verdammen und verurteilen. Obwohl 2. Petrus 3 sagt uns, Gott ist nicht willig, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle Raum zur Buße haben. Er gibt dir Raum bis zu deinem Todestag, Jesus Christus, den Retter, anzunehmen. Wenn du das aber nicht tust, dann wirst du die gerechte Auswirkungen deiner Sünden von diesem gnädigen, liebevollen, aber herrlichen und heiligen Gott bekommen. Es ist wie ein Vater auf Erden, der seine Kinder liebt und versucht, seine Kinder zu führen und sagt, hilf mir, hör mir zu, ich möchte dir helfen, hör auf meine Worte. Aber das Kind sagt nein, nein, nein. Der Vater wird eines Tages dann irgendwann sagen, okay, jetzt muss es Konsequenzen geben. Und das tut Gott auch. Aber dann kommt es zu dem Tag, wo wir, wenn wir ständig Nein sagen, wenn wir Jesus ablehnen, dann muss Gott selbst eine Entscheidung treffen. Jesus ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer ihn ablehnt, den kann ich nicht annehmen. Und dann stehen wir vor Gott bloß und ohne Hoffnung. Aber was sagt uns Bethlehem? Gott will, dass du Errettung hast. Und er ist so, er will das so sehr, dass er durch den zweiten Person der Gottheit, Jesus, ist gekommen, damit du sein Wohlgefallen erfahren kannst. Damit du Vergebung haben kannst. Römer 5, Vers 1 ist eine wunderbare Stelle, die uns klar und deutlich mitteilt, was Christus für uns bedeutet. Wer an Jesus glaubt, darf diese Verheißung persönlich annehmen. Gottes Wohlgefallen in Christus heißt, Vers 1 von Römer 5, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Wohlgefallen. Die Engel können nicht schweigen. Sie sehen hier, was los ist. Sie sehen, dass Gott was Wunderbares tut. Etwas, das sie als Engelswesen nicht erleben dürfen. Die, die im Gegenwart Gottes standen und Gott direkt anschauen konnten. Diese Engel haben keine Versöhnungsmöglichkeit. Aber wir, die geschaffen sind, die Gott noch nie mit unseren Augen gesehen haben, die Gottes Wort haben, Gott ruft uns dazu auf, dass wir Versöhnung erleben. Und liebe Geschwister, liebe Zuschauer, auch in der Übertragung und auch alle, die diese Botschaft vielleicht sogar später im Internet hören, eines dürfen wir sagen und dürfen wir laut und stark wie die Engel sagen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Wie stehst du zu Jesus? Zu Weihnachten, die Welt kauft ein, die Welt heuer ist so viel anders, aber viele sind deprimiert oder entmutigt, weil es einfach anders ist. Aber sind materielle Sachen unsere Freude und Hoffnung? Wir merken so schnell, dass das nicht der Fall ist. Ist Gesundheit unsere Freude und Hoffnung? Ich glaube, ein kleines Virus kann uns da eine Lektion erteilen, dass Gesundheit sehr unsicher ist. Was gibt uns Frieden? Was gibt uns Freude in unserem Herzen? Der Schöpfer sucht dich. Der Schöpfer will, dass du ihn kennst. Der Schöpfer liebt dich. Und es gibt einen Schöpfer. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist ein geschaffenes Wesen. Kennst du Jesus? Glaubst du an Jesus? Wann ist es bei dir gewesen, dass du in deinem Herzen dich vor Gott kapituliert hast, in deinem Herzen gesagt hast, Gott, du hast recht, ich bin sündig und verloren, würdest du heute mich richten, da würde ich sofort in den Hölle kommen, weil ich sündig bin. Und in diesem Moment hast du auch Jesus Christus als dein Herr und Heiland angenommen, indem du sagtest, Herr Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, du bist für mich gekommen, ich glaube dein Wort, ich erwarte, dass du deine Verheißungen wirklich erfüllst, ich glaube daran, vergib mir meine Sünden, ich kann nur sagen, Herr, bitte rette mich. Und wie Römer 10 sagt uns, du hast den Namen des Herrn angerufen. Mit deinem Herzen hast du geglaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist und mit deinem Mund hast du bekannt, dass er Herr ist. Und in diesem Moment bist du Kind Gottes geworden durch Glauben, genau wie Gott das versprochen hat. Wann oder ungefähr wann ist das in deinem Leben vorgekommen? Das passiert nicht von alleine. Das passiert, indem du die Offenbarung Gottes in seinem Wort wahrnimmst und dann im Glauben darauf reagierst. Wenn du heute da sitzt und in deinem Herzen gibst du, muss nicht ein Tag sein, also am diesem 12. Jänner um 3.50 Uhr am Nachmittag mit 30 Sekunden ist es mir passiert. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du weißt, es gab eine Zeit, wo ich nicht geglaubt habe, und dann jetzt bin ich überzeugt und ich glaube, vielleicht weißt du einen Tag, vielleicht nicht, aber eines weißt du, jetzt glaube ich ganz und gar. Und wie ist es dazu gekommen? Weil ich das Wort glaube. Das Wort hat in mir gewirkt. Wenn du das in deiner Erfahrung, in deinem Leben sagen kannst, dann hast du heute einen Grund, um Gott zu loben und zu preisen. Und wenn wir die Menschwerdung des Herrn betrachten in Bethlehem und solche Worte lesen, das darf nicht für uns alltäglich werden. Das darf nicht etwas sein, dass wir lesen und denken, ja, das kenne ich schon seit meiner Kindheit. Ja, genau, Herrlichkeit Gott in die Höhe, Frieden auf Erden, Gottes Wohlgefallen. Wisst ihr, was das für eine Bedeutung hat? Denk darüber nach und lass es dein Herz berühren, dass Gott dich liebt, dass Gott in diese Welt eingegriffen hat und heute immer noch eingreift, damit du ihn kennen darfst. Und zu Weihnachten, ja, gib deine Geschenke. Was für eine Freude das ist, andere Menschen eine Freude durch materielle Sachen ist zu geben. Gib deine Geschenke, aber sei nicht verführt und glaub bitte nicht, dass diese materiellen Dinge irgendwie Freude bringen. Das ist ein Ausdruck der Liebe, aber nächstes Jahr wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr ganz dich daran erinnern, was du im Jahr davor bekommen hast, wenn es nicht schon weg ist, kaputt oder aufgegessen ist. Also die Geschenke sind schön, sie haben eine wunderbare Symbolwirkung, aber es dreht sich nicht um materielle Sachen. Das ist eine Lüge unseres Feindes. Es dreht sich um Christus. Und wenn ihr euch versammelt als Gläubigen und die Bescherung macht, fang damit an, indem ihr sagt, Gott ist so herrlich. Er schenkt uns Frieden in Christus und er zeigt uns sein Wohlgefallen. Und freut euch im Herrn zu Weihnachten. Was für eine Gnade. Lasst uns miteinander beten.